Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Maike Albart herzlich willkommen. Der Dichter Johannes Bobrowski und Christoph Meckel waren Freunde und haben sich in den 1960er Jahren viele Briefe geschrieben. Die Korrespondenz ist nicht nur ein doppelt belichtetes Porträt, sondern auch ein Bild der Zeitgeschichte. Der Herausgeber Jochen Meyer stellt sie uns vor. Wir beginnen mit einem ganz anders gelagerten literarischen Temperament, nämlich mit Jörg Fauser, einem Einzelgänger, der die Gefährdung als Inspirationsquelle brauchte und er ein popkulturelles Verständnis vom Schreiben und Leben besaß. In diesem Jahr wäre er 80 geworden und das ist der Anlass für die Journalisten Matthias Penzel und Ambros Weibel, eine erweiterte Fassung ihrer Fauser-Biografie vorzulegen. Es ist auch ein Buch über die Alternativszene Westdeutschlands in den wilden 1970er und 1980er Jahren. Matthias Eggers über Rebell im Cola-Hinterland.
Gestorben ist er zu jung, daran besteht kein Zweifel. Nicht so spektakulär wie James Dean, über den er geschrieben hat und der mit seinem Sportwagen in den Tod fuhr. Aber auch auf der Straße. Jörg Fauser ist im Juli 1987, in der Nacht nach seinem 47. Geburtstag, von einem LKW überrollt worden. Und wie die Hollywood-Ikone hatte auch Fauser ein kurzes und wildes Leben hinter sich, als es ihn auf der Höhe seiner Kreativität erwischte. Bis Mitte der 80er Jahre gelang es ihm, sich als unabhängiger Schriftsteller zu etablieren. Zuerst mit Reportagen und Kolumnen in Zeitschriften, dann mit seinem ersten Roman Der Schneemann, auch als ein Krimi-Autor. Fauser will anschließend an den Hardboiled-Krimi seiner amerikanischen Vorbilder Raymond Chandler und Ross Thomas und schreibt doch einen ganz eigenwilligen Roman, der in keine Schublade passt. Hier, wie in seinen anderen Büchern, erzählt er in einem coolen, aber pointenreichen Stil von den Abgehängten, den Einzelgängern, immer sind es Männer natürlich, die den eigenen Vorteil suchen, sich aber einen Sinn für Gerechtigkeit bewahren. Und die einen guten Drink nie verschmähen. Kostprobe gefällig? Hier ist Fauser im O-Ton mit einem Ausschnitt aus seiner Erzählung Requiem für einen Goldfisch.
Der Rentner ließ den einarmigen Banditen los, kniff die Augen zusammen, öffnete sie halb, schielte Karl an und lächelte. Dann winkte er Karl zu sich und zog Karls Kopf an seine Schulter. Karl spürte das Zittern. Sie zitterten beide und lagen da eine halbe Minute wie außerhalb des Raums, Kopf an Schulter, Angst an Angst. Und dann sagte der Rentner, »Unter uns zwei Vollmatrosen, ich sehe nur noch kleine hippe Männer, wenn ich die Augen aufmache. Und wenn du sie zumachst?« »Die Heimat, Junge«, sagte der Rentner mit einem kleinen Schluchzer. »Und wie sieht die aus?« Der Rentner schob ihn weg und griff nach seinem Bierglas. »Was weißt du denn davon?« sagte er und verschüttete mehr Bier. Karl zuckte die Achseln und trank seinen Schnaps. Dann ging die Tür auf und mit einem Schub Kälte und einem Wischer Regen kam die Königin von Saba in den Stehausschank.
Laut Matthias Penzel und Ambros Weibel, den Autoren der Biografie, gehört die Erzählung zu seinen gelungensten Texten. Schräg, spannend und authentisch. Sie liegt zwischen seiner avantgardistischen Phase, in der er sich an William S. Burroughs und dessen Cut-Up-Methode orientiert, und seinen zugänglicheren, lesbaren Texten. Denn eigentlich zielte sein Ehrgeiz nicht darauf, die Literatur neu zu erfinden, sondern über ein Leben zu schreiben, das er selbst kennengelernt und gelebt hat, und darauf auch gedruckt und gelesen zu werden. Penzel und Weibel stellen sehr deutlich heraus, dass das Fausers vordringlichstes Lebensziel war. Und so ist es nur konsequent, dass sie sein Leben an seinem Werk entlang erzählen. Nie verlieren sie sich in Details seiner familiären Beziehungen oder Partnerschaften, und psychologische Deutungen seiner Person erwähnen sie allenfalls als Möglichkeit. Stattdessen gehen sie immer wieder ausführlich ein auf seine Produktionsbedingungen als Schriftsteller. Wann und wo konnte er schreiben und publizieren und natürlich vor allem, wie hat er geschrieben? Wirkungsvoll nämlich und immer eng am Leben.
Fausers Gespür für ausdrucksstarke Details ist eindrücklich, ein quasi dokumentarischer Eindruck, der weder Sachen beschönigt, Elend romantisiert, noch schäbigen Schick inszeniert. Alle oder doch viele dieser erlebten Dinge, dieser vom Leben abgeschriebenen Begebenheiten, sind bestimmt von dem Dichter, der vorgeht wie ein Dokumentarfilmer. In der Schlussproduktion wie im Schnitt wird verknappt und gerafft, mancher aus der Besetzung rausgekürzt.
Zu Beginn seiner Laufbahn macht Fauser seine eigene prekäre Existenz zum Pfund seiner ersten journalistischen Erfolge. In Frankfurt bricht er sein Studium ab, wird in Heidelberg heroinabhängig, verbringt Zeit in Istanbul, dann in West-Berlin, Göttingen, München. Er hat die Fähigkeit, über seine Drogenabhängigkeit zu schreiben und die Welt der Junkies aus der Innenansicht zu porträtieren und damit eine Szene, die in den 70er Jahren als anstößig, provokant, aber eben auch als aufregend und rebellisch galt, auf eine heute kaum noch vorstellbare Weise. Seine Reportagen kommen an, denn man merkt beim Lesen schnell, dass hier Selbsterlebtes berichtet wird, ohne zu moralisieren. Bei Fauser gehen Leben und Schreiben in eins. Auch Lesen und Schreiben übrigens. Er verschlingt viel Literatur und kennt seine Vorbilder genau. Er weiß, wie und wo er Texte verkaufen muss, um davon zu leben, aber er hält immer an dem fest, wofür er schreibt. Für den Rand der Gesellschaft, für die anarchische Gegenkultur, für das, was man seinerzeit den Underground nennt. Penzel und Weibel betonen diesen Widerspruch zwischen Kommerz und Protest. Sie zeigen Fauser als den Rebellen im Cola-Hinterland, in der spießigen Bundesrepublik, in die amerikanische Mythen wie Coca-Cola, der Beat und ein heldenhaftes Machotum Einzug halten. Und sie schreiben in einem temporeichen Stil ohne Umwege, der die Energie von Fausers eigener Schreibweise aufgreift.
Ihn umgibt dieses Flair, das Faible des Aussätzigen, das er richtiggehend zur Schau trägt, kleidet sich wie ein Semi-Amerikaner in Soho, schleicht rum wie Burroughs, brütend und geheimnisumwittert, um dann aber gleichzeitig an der Schreibmaschine Knaller wie Sprengsätze für eine bessere Welt rauszuhauen. Diese Diskrepanz oder Ambivalenz, Fausers Mythos, entsteht oder festigt sich in der Münchner Zeit. Unbewusst oder nebenher entwickelt, das Widersprüchliche wird zum Einmaligen, zum USP, Fausers Sales Pitch.
Es ist eine ausführliche Biografie geworden, mit rund 650 Seiten mehr als doppelt so lang wie die erste Fassung von 2004. Sie ordnet Fausers Leben in unterschiedliche Phasen, je nach dem Projekt, das ihn beschäftigt, und dem dazugehörenden personellen Zusammenhang. Dass diese Projekte sich oft zeitlich überlappen, führt dazu, dass man in der Chronologie des Öfteren springt. Penzel und Weibel haben tief recherchiert, mit vielen Menschen gesprochen oder Nachrichten ausgetauscht, schon für die erste Fassung und jetzt noch einmal. So haben sie nicht nur den Autor und Menschen Jörg Fauser gezeichnet, sondern auch ein wertvolles, detailreiches Stück Zeit- und Kulturgeschichte geschrieben. Es ist die einzige existierende Biografie Fausers und zugleich ein soziales Archiv der publizistischen Subkultur der 70er und 80er Jahre. Von den ersten selbstgeklebten Sponti-Zeitschriften, an denen er beteiligt war, über seine späteren Kontakte in die etablierteren literarischen Kreise, bis hin zu Hans Magnus Enzensbergers legendärer Zeitschrift Transatlantik. Dabei lassen die beiden immer wieder durchblicken, dass eine solche Rekonstruktion eines Lebens nicht ohne Spekulationen auskommt. Dass die Dinge auch anders gewesen sein könnten oder, wie sie es ausdrücken, letzten Endes bleibt die Wahrheit im Graubereich verborgen. An der Bewertung der Texte Fausers lassen die Autoren aber keinen Zweifel.
Über Cut-Up und das Frühwerk Fausers mag man streiten. Andere Gemüter können sich, mit plausiblen Argumenten, über einige der folgenden Romane, Erzählungen echauffieren. Und manche Terminologie ist wohl von der Zeit überholt. Ein großer Teil der journalistischen Arbeiten dagegen glänzt mit Kadenzen, mit einer Aktualität, die so wenig altert wie Dorian Gray. So wie bei jedem Meister, gleich welcher Disziplin, ist das auf Fausers Kenntnis des Stoffs zurückzuführen und nicht nur des Stoffs, sondern auch seiner jeweiligen Derivate. Anders als berufsmäßige Rezensenten hat er sich fast ausnahmslos über das ausgelassen, was ihm gefiel. Hat sich nicht sonderlich für Aktualität interessiert, irgendwelche neuen Titel oder Autoren oder Hypes begutachtet oder verspottet, nur weil deren Verlage gerade Anzeigen in den Buchmessebeilagen schalten.
In der Tat haben die Reportagen und Kolumnen bis heute ihre Gültigkeit, als Zeitzeugnisse und Close-ups, wie etwa die Porträts des jungen Bundestagsabgeordneten Joschka Fischer. Es ist der Gonzo-Journalismus eines Hunter S. Thompson, den Fauser hier adaptiert, subjektiv, emphatisch und direkt. Dass diese Texte nicht nur einen journalistischen Wert haben, sondern auch einen literarischen, hat die Literaturkritik erst heute richtig erkannt. Eine Kritik, die mit Fauser ja alles andere als zimperlich umgegangen ist. Der arrogante und erbarmungslose Verriss, den ihm die damals viel zu mächtigen Marcel Reich-Ranitzky und Walter Jens beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb 1984 in Klagenfurt zuteil werden ließen, hat dazu beigetragen, dass Fauser lange Zeit nicht recht gewürdigt worden ist. Die jedem philologischen Anspruch gerecht werdende und trotzdem spannend zu lesende Biografie Penzels und Weibels wird helfen, das zu korrigieren. Sie erinnert auf angemessene Weise an den Autor von Romanen wie Rohstoff und Das Schlangenmaul und an den Lyriker Fauser. Denn auch in Gedichten hat er seinen eigenen lässigen Tonfall gefunden. Grund genug, ihn zum Schluss ein weiteres Mal selbst zu hören, mit den ersten Versen eines seiner bekanntesten Gedichte.
Trotzki, Goethe und das Glück. Kaum war ich von der Spritze runter, tappte ich in die nächste Falle, die Revolution. Die Revolution hieß Louise, hatte unglaublich schmale Hüften, blitzende Augen, flatterndes schwarzes Haar, kam aus Paris und war Trotzkistin. Wir wohnten zusammen in einem der besetzten Häuser, hielten uns glänzend in Schuss, hielten es sogar für Liebe. Und ich palaverte, wenn Palaver gefragt war, schwenkte Fahnen, wenn Fahnen gefragt waren, und frühstückte entgegen allen Lehren des großen Vorsitzenden mit einer Flasche Wermut und einem netten, dekadenten Gefühl im Bett. Das ist das Glück, dachte ich.
Jörg Fauser im Beitrag von Michael Eggers über die Fauser-Biografie Rebell im Cola-Hinterland von Matthias Penzel und Ambros Weibel, Diogenes 640 Seiten für 32 Euro. Auch ein Briefwechsel kann so spannend sein wie ein Roman, zumal wenn es enge menschliche Beziehungen gibt. Dies ist der Fall bei dem Ostberliner Dichter Johannes Bobrowski, 1960 bereits unter Eingeweihten bekannt für seine eigenständigen Texte archaisch und zeitgenössisch und seinem Gegenüber Christoph Meckel, ein lyrischer Spring ins Feld und bildender Künstler und dessen Freundin Lilo Fromm, Kinderbuchillustratorin und Malerin. Jochen Meyer hat bereits eine vierbändige Ausgabe der Bobrowski-Briefe verantwortet und er ist der Herausgeber dieser neuen Korrespondenz. Dem Traum folgen, lautet der Titel, nach einem Zitat von Joseph Conrad. Welchem Traum die Briefpartner denn folgen, wollte ich von Jochen Meyer zuerst wissen.
Ja, das sind vielfältige Träume, bedingt auch durch die unterschiedlichen Alter dieser Korrespondenzpartner. Meckel und Lilo Fromm sind ganz junge Leute, die sind um die 20 und Bobrowski ist 20 Jahre älter. Und man sollte ja dann denken, das ist der Herr und Meister und diese jungen Leute schauen zu ihm auf. Das ist aber ganz und gar nicht so, sondern der Meckel ist ein versierter und erfolgreicher junger Autor mit vielen, vielen Verbindungen und Bobrowski hat noch keinen Band zu dieser Zeit veröffentlicht. Meckel wird es vorbehalten sein, durch seine Verbindungen zur Deutschen Verlagsanstalt in Stuttgart den ersten Gedichtband Bobrowskis Sarmatische Zeit in der DVA 1961 vorzubereiten und zu bewerkstelligen. Das ist zunächst mal sein großes Verdienst. Und dann geht es mit dieser Freundschaft bemerkenswert weiter.
Es ist ein sehr humorvoller und warmer Tonfall, der herrscht. Und Meckel hat etwas sehr, sehr Großzügiges. Ging es denn auch um Fragen, die die Gedichte direkt betrafen? Haben Sie auch diskutiert über Ihre Texte?
Ja, durchaus. Sie erwägen ihre Bedenken wechselseitig. Sie helfen einander, sie kritisieren, sie weisen auf Schwächen hin. Man muss sagen, Bobrowski ist da vielleicht ein bisschen zurückhaltender. Die einzelnen Monenda, die Meckel hat, hat Bobrowski nie befolgt. Das ist auffällig, aber trotzdem, er ist dankbar dafür. Andererseits, Meckel befolgt die kleinen Hinweise Bobrowskis eigentlich immer und ändert Wörter und so. Also diesen Austausch gibt es durchaus, aber er wird überwölbt von einem Lebensaustausch. Und diese Lebensläufe der beiden sind ja in dieser Zeit 1960 bis 65 aufregend. Die Zeit ist aufregend. Es gibt ja so Bücher, die einzelne Jahre 1913, 1929 oder so darstellen. Dieses ist eigentlich ein Buch über diese Epoche 60 bis 65. Und wenn man das so abstrakt sagt, dann denkt man vielleicht, naja, was war denn das? Aber das war eine in vieler Hinsicht sagenhafte Epoche. 59 erscheint die Blechtrommel, 59 erscheint Mutmaßungen über Jakob, Grass und Jonsson, die Bücher Celans erscheinen. Und mit all diesem stehen sowohl Bobrowski als auch Meckel in zum Teil enger und freundschaftlicher Verbindung. Man muss sich vorstellen, dieser junge Bursche, der 20-jährige Meckel, besucht auf seinen Tramtouren durch Europa einfach Paul Celan in der Rue de l'Enfant in Paris. Er hat damals ein einziges Gedichtheftchen veröffentlicht. Die Tarnkappe, 12 Seiten sind das. Und das ist ja eigentlich noch gar nichts. Aber er schreibt in sein Tagebuch, er kannte meine Gedichte nicht. Also auch ein Selbstbewusstsein dieses jungen Autors, das allerdings dann auch wieder in Depression umschlägt. Dann gibt es Stellen wie Gedichte liest keiner, Prosa liest keiner, Grafik sieht keiner, dann keine Aufsichten für sich.
Nicht? Dabei war es eine sehr gute Zeit für die Literatur. Spürt man denn, ja, Jochen Meyer, auch zeitgeschichtliche Zuspitzungen? Bobrowski war in Ost-Berlin, es gab das autoritäre Staatswesen der DDR. Ist davon etwas wahrzunehmen?
Oh ja, der Höhepunkt ist natürlich der Mauerbau im August 1961. Also es ist ein Buch über diese Jahre, die ja ein Höhepunkt des Kalten Krieges sind, nicht? Da kommt Kennedy nach Berlin, ich bin ein Berliner. Da kommt Khrushchev nach Ost-Berlin und anschließend reist er durch die USA und spricht vor der UNO. Manche erinnern sich vielleicht an die Fernsehbilder, als Khrushchev seinen Schuh auszieht und auf das Pult hämmert. Vor allem dann der Mauerbau. Aber schon ein Jahr vorher heißt es mal in den Briefen Meckels an Bobrowski, kurz vor ihrer Heimkehr aus dem Badischen nach Berlin. Hoffentlich ist die Grenze nicht zu. Und ich dachte damals beim Kommentieren dieser Briefe, nanu, die Grenze zu, wie kann das sein? Aber tatsächlich, da veranstalteten die vertriebenen Verbände einen Tag der Heimat in West-Berlin. Und aus Protest dagegen sperrten die Ost-Berliner Behörden die Grenze in Berlin. Und es war Westdeutschen dann untersagt, nach Ost-Berlin zu kommen. Und der Mauerbau hatte schon eine Vorgeschichte und auch eine Nachgeschichte. Es gibt dann diese Stelle in den Briefen, wo Bobrowski im Sommer 63 meldet, da hatten die Ost-Berliner Behörden den Grenzstreifen erweitert um einen Sicherheitsstreifen 10 Meter und eine Kontrollzone 50 Meter. Dann sagt er, ab morgen darf zu mir in den Verlag, der Union Verlag, in dem er Lektor war, lag direkt an der Grenze, kein Besucher mehr kommen. Und Lilo Fromm antwortet dann, ich möchte den großen Scheißegesang anstimmen und tröstet ihn dann.
Es wurden so viele Briefe gewechselt, weil Lilo Fromm und Christoph Meckel im Sommer im Badischen waren. Das war ihr Quartier. War das so eine Art Idylle, in der Sie besonders gut arbeiten konnten?
Ja, das ist ein Grundrhythmus dieses Briefwechsels, dass Lilo Fromm und Meckel die Sommer im deutschen Südwesten, im Markgräflerland, Land, im äußersten Südwesten, nicht? Also mit Blick auf Basel, auf das Elsass, auf die Schweiz, mal heißt es sogar Burgund leuchtet, nicht? So, als ob man auch Burgund von dort aus sehen könne. Und das Merkwürdige ist, das ist nicht nur Idylle, sondern durchaus ein künstlerischer Brennpunkt. Erstens mal ist man von dort aus ganz schnell in Basel etwa. Da gibt es die große Schauspielausstellung oder auch Zürich. Da gibt es dann die große Henry Moore Ausstellung. Es ist auch auf andere Weise als Berlin ein Brennpunkt und ganz besonders auch dadurch, dass Künstlerfreunde in der Nähe sind. Und das sind nicht irgendwelche, sondern das ist einer der Brennpunkte der neuen Figuration, die um 1960 in Deutschland beginnt, also Konrad Klappek in Düsseldorf mit den Maschinenbildern, Horst Anders mit dem Kopffüßler Jürgen Brotwolf. Diese neuen Kunstentwicklungen um 1960 haben Sie vor der Nase und Meckel gehört dazu.
Jochen Meyer, der Kommentator und Herausgeber des Briefwechsels von Christoph Meckel, Lilo Fromm und Johannes Bobrowski war das. Dem Traum folgen lautet der Titel. Waldstein Verlag, 526 Seiten für 48 Euro. In unserer Lesezeit ab 8:30 wird Johanna Seebauer ihren hochkomischen, preisgekrönten Text Gurkel vorstellen. In Forschung aktuell geht es um Roboter, denen man auf der Straße begegnet. Auch das ist fast schon ein Roman. Einen schönen Nachmittag wünscht Maike Albart.